Wir befinden uns in einer neuen Predigtserie, wie der Thomas gesagt hat. Und ich freue mich total, weil ich finde es immer wieder toll, wenn wir einfach mal wirklich ein Buch aus der Bibel von vorne bis hinten anschauen und einfach genießen, was hat Gott uns Gutes zu sagen. Es ist gut, wenn wir Themenpredigten haben, was wir auch haben, aber es ist auch gut, wenn man mal wirklich ein Buch nimmt und es einfach von vorne bis hinten anschaut. Und das werden wir in den nächsten Predigten bis Weihnachten machen. Und das ist eine ganz geniale Sache, vor allem auch, weil Timotheus, der erste Brief an Timotheus, auch einfach ein super Buch ist, wo wir so viel Praktisches daraus lernen können und dürfen und wo so viel gute Wahrheiten drinstehen. Aber bevor wir reintauchen, wird es heute darum gehen, was ist eigentlich der Auftrag an Timotheus gewesen? Worum geht es hier eigentlich? Und ich möchte anfangen mit erstmal kurz ein bisschen angucken, was ist der Hintergrund, wer ist überhaupt der Timotheus, wer ist der Paulus, um was geht es. Und dann möchte ich Stück für Stück durch das erste Kapitel durchgehen und drei Dinge anschauen. Ihr Lernen und Liebe, Gesetz und Gnade und den Auftrag. Also fangen wir an mit dem Hintergrund. Timotheus und Paulus. Wer sind die guten Kollegen eigentlich? Wir wissen, dass es ein Brief ist, um den es hier geht, der von Paulus an Timotheus geschrieben wird. Soweit relativ einfach. Timotheus ist ein junger Mann, der Sohn von einem Griechen war und von einer Jüdin, Eunike, welche schon sehr früh zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Wir wissen, dass auch Timotheus schon früh zum Glauben gekommen ist und gelehrt wurde durch seine Mutter Eunike und seine Oma, die Lois, die ihm beiden einfach so viel Gutes in die Wiege gelegt haben und wo er dann irgendwann erkannt hat, hey, wow, das ist gut, das will ich für mich selber festmachen und sich auch entsprechend bekehrt hat. Paulus wird ihn bei seiner ersten Missionsreise getroffen haben und zwar in Lystra. Man sieht es hier so ein bisschen, ich habe extra so einen weißen Punkt gemacht und da, wo die Spitze unten ist, das ist Lystra. Wer die Karte kennt, links oben haben wir Italien, rechts am Rand ist das jetzige Israel und das ganze Teil da oben, wo Asia, Galatien und so weiter steht, das ist die heutige Türkei. Und da so in der Mitte, da hat er gewohnt, der Timotheus mit seiner Mutter, seine Oma war wahrscheinlich auch nicht weit entfernt und dort hat Paulus ihn auch getroffen. Und ihn bei seiner ersten Missionsreise wahrscheinlich kennengelernt. Bei seiner zweiten Missionsreise, ca. 50 nach Christus, nimmt Paulus ihn dann mit, weil er sieht, okay, hey, der hat eine Empfehlung, der Mann, und der hat ein Herz und der will für Gott leben, der will Menschen erreichen. Und dementsprechend verbringt Timotheus und dann die nächsten 10 bis 15 Jahre lang mega viel Zeit mit Paulus. Er ist mit ihm unterwegs, er reist mit ihm, er schreibt zusammen mit Paulus ganz viele auch der Briefe des Neuen Testaments. Wir haben 6 von den Briefen, die Paulus schreibt, wo Paulus Timotheus als Mitautor nennt. Und wir sehen auch, dass Paulus ihn immer wieder entweder zurücklässt oder vorschickt, damit Timotheus gewisse Dinge in verschiedenen Gemeinden regeln kann und dort helfen kann, dass die Gemeinden so richtig dass es dort vorwärts geht und dass sie auf dem richtigen Weg sind. Wir haben da unter anderem Gemeinden wie die in Philippi, in Korinth oder in Ephesus. Timotheus war also Paulus sehr eng und wir wissen, dass Timotheus wahrscheinlich sogar Paulus größter und engster Vertrauter war. Er war sein Best Buddy, mit dem er wirklich die Zeit am meisten genossen hat, mit ihm zusammen zu sein. Wenn es ihm schlecht ging, dann hat er sich gewünscht, dass der Timotheus da war, weil er einfach wie ein Sohn für ihn war. Wir lesen im Philipperbrief, da schreibt Paulus über Timotheus. Und da sehen wir diese Beziehung, die Paulus zu ihm hat. Und wir lesen dort, denn ich habe keinen von gleicher Gesinnung, der sich so herzlich für eure Anliegen sorgen wird. denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Aber Timotheus, er ist anders. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Paulus sagt, wow, das ist echt so ein super junger Typ. Wenn ich den euch schicke, das ist das Beste, was ich euch zu geben habe, weil der mir wirklich auch so nah ist und so nah steht. Und das, obwohl Paulus und Timotheus eigentlich doch relativ verschieden waren. Paulus, der engagierte, gesetzliche Jude, damals noch Saulus, der dann diese 180-Grad-Wendung erlebt, wo Jesus ihm begegnet. Und Timotheus dagegen, jemand, der eigentlich von vornherein im Evangelium aufwächst, durch seine Mutter, durch seine Oma und auch sehr früh schon zum Glauben kommt. Paulus, der manchmal so richtig so ein Haut drauf war und so ein bisschen aggressiv auch wirken konnte. Und Timotheus, jemand, der eher so ein bisschen ängstlich manchmal schien. Wenn man die Briefe liest, Paulus ermutigt ihn immer wieder, mutig zu sein, ermutigt ihn wieder einzustehen und vorwärts zu gehen, wo man merkt, Timotheus war vielleicht nicht unbedingt dieser breitschultrige, starke Typ, der jedem gesagt hat, wo es lang geht, aber er hatte das Herz am richtigen Fleck. Und das war es, was Paulus auch so sehr geschätzt hat. Und so befinden wir uns jetzt in der Situation dieses Briefes. Timotheus befindet sich wahrscheinlich in Ephesus, kann man aus dem Brief so hervorlesen. Nicht 100% sicher, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass er in Ephesus ist. Und es ist anzunehmen, dass Paulus gerade aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom befreit worden ist und jetzt auf dem Weg ist, die Gemeinden wieder zu besuchen, die er nicht gesehen hat über die Zeit und natürlich auch Timotheus in Ephesus besuchen möchte. Doch, da Paulus nicht ganz genau weiß, wie lange es brauchen wird, ob es noch irgendwelche anderen Zwischenstationen gibt, schreibt er ihnen einen Brief, um ihn zu unterstützen. Und die Frage ist eben, was ist genau die Absicht dieses Briefes? Und da sehen wir das eigentlich sehr deutlich in Timotheus 3. Da sehen wir, dass Paulus schreibt, hier sehen wir noch, wo Paulus wahrscheinlich gefangen war, links oben in Rom, Timotheus rechts unten in Ephesus. Und was ich auch so schön finde, wenn wir diese Briefe lesen und die in den Zusammenhang bringen mit der Apostelgeschichte, wie Paulus anderen Gemeinden über Timotheus erzählt, wie sie miteinander agieren, dann sehen wir, was da für geniale, lebendige Beziehungen untereinander waren, unter den Gemeinden, unter Paulus und Timotheus und den Mitarbeitern, wo man sieht, wow, da war so eine Liebe, so eine Beziehung, obwohl die tausende Kilometer teilweise voneinander entfernt waren, obwohl die kein WhatsApp hatten, um sich schnell mal zu schreiben und miteinander zu telefonieren, war da so eine enge Beziehung da, die sie gepflegt haben. Warum? Weil der Geist Gottes in ihnen war und weil es das Wichtigste für sie war, Gott zu dienen und sein Evangelium in die Welt zu bringen. Und ich finde es immer wieder faszinierend und begeisternd, das zu sehen und zu lesen, wie das alles so zusammenkommt und zusammenführt. Genau, und wir sehen also, warum schreibt Paulus genau diesen Brief? Er sagt, dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, was soll er wissen, warum schreibt er den Brief, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das ist es, warum Paulus den Brief schreibt. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht so sehr auf den Vers eingehen, den werden wir einen Teil von einer anderen Predigt haben. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, okay, der Grund, warum Paulus diesen Brief schreibt, ist, weil er Timotheus helfen will und in der Aufgabe, dass er die Ordnung in der Gemeinde, in der lokalen Gemeinde hält und dass das eine wichtige Thematik ist. Es war ein Brief, der Timotheus auch die Autorität ausstatten sollte, in die Gemeinde hineinzuwirken und dort, wo nötig, gewisse Maßnahmen auch durchzuführen, während Paulus nicht da war. So, jetzt haben wir hier einen Brief, der von Paulus an Timotheus geht. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn wir den heute hier und jetzt in Deutschland, in Haltingen und Umgebung lesen, bedeutet der für uns? Ich meine, das war Paulus und Timotheus. Was hat das mit mir zu tun? Und das ist gut und eine berechtigte Frage, denn wir sollten nicht vorschnell einfach die Bibel aufmachen und alles, was dort drin steht, eins zu eins auf uns anwenden. Es ist wichtig, dass wir auf den Kontext schauen, dass wir in die Zeit schauen, wo ein solcher Brief geschrieben wurde, um zu wissen, ob diese Aussagen heute und jetzt für uns gemeint sind oder vielleicht nur für diese eine Person oder nur für die Zeit, in der sie geschrieben worden sind. Denn die Bibel hat oft verschiedene Schichten, verschiedene Ebenen, wo manche Sachen für genau diese Situation waren, aber andere Sachen übergreifende Wahrheiten haben und sind, die auch für uns heute relevant sind. Und genau so ist es auch mit dem Timotheusbrief. Wir sehen zum einen, dass der Brief nicht nur so ganz von Paulus für Timotheus war, wenn wir ihn lesen, weil wenn wir da mal einsteigen, werden wir feststellen, dass dort viele Sachen drinstehen, die der Paulus dem Timotheus gar nicht hätte schreiben müssen, weil die dem Timotheus schon klar waren. Aber es wird dadurch deutlich, dass der Brief wichtige Inhalte hatte, die für den Timotheus wichtig waren, aber auch für den Timotheus wichtig waren und die Gemeinde, in der er war, der Timotheus auch eine gewisse Legitimation gegeben hat, zu sagen, hey, Paulus, der Apostel, der hier in dieser Gemeinde war, gib mir diese Autorität, hier etwas zu tun. Und so wissen wir, dass dieser Brief eben nicht nur bei Timotheus zu Hause im Schreibtisch geblieben ist, sondern in der Gemeinde geteilt wurde, bis hin zu in der Bibel dann am Ende auch gelandet ist. Und dementsprechend sehen wir ganz viele Wahrheiten, die auch für uns heute und hier relevant sind und die wir anschauen wollen. Also steigen wir in das erste Thema an. Ihr Lehren und Liebe. Und da möchte ich einfach anfangen, den Brief mit euch zusammen zu lesen. 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Da sehen wir wieder diese Liebe, diese Beziehung zwischen den zwei. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, unserem Vater und Christus, Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist so diese Begrüßungsformel, dieser Einstieg in den Brief. Und damit ist der schon wieder vorbei. Es ist gerade mal ein Satz und für Paulus ein ziemlich kurzer Satz. Für uns nicht, für ihn schon. Und er macht da auch gar nicht weiter. Es ist die kürzeste Begrüßungsformel, die wir von Paulus in der Bibel sehen. Und nach der Begrüßungsformel geht er direkt rein in das Thema. Normalerweise fängt er dann nochmal an, ein bisschen allgemeinere Sachen aufzuschreiben über Gott und die Größe Gottes und was er für uns getan hat, aber hier nicht, in diesem Brief nicht. Anscheinend ist ihm etwas extrem wichtig und nach dieser kurzen Begrüßung kommt er sofort zum Thema, zum Problem, worum es eigentlich geht. Und was ist ihm so wichtig? Lass uns weiterlesen. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit den Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Ziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich Lehren und Geschwätz zugewandt. Das heißt, wir sind sofort mittendrin in der Problematik, die es hier offensichtlich gab. In der Gemeinde befinden sich also Leute, wahrscheinlich Leiter, Lehrer, die nicht die Wahrheit des Evangeliums lehren, sondern sich mit den Streitereien über Essensvorschriften, über Geschlechtsregister und so weiter beschäftigen und es gar nicht mehr um das Wesentliche geht. Was ist dort also passiert? Wir wissen, dass die Gemeinde unter anderem durch Paulus selbst auf einer guten Grundlage gebaut wurde, auf der Lehre der Apostel und der Wahrheit. Und auch dort gut angefangen hat, aber wohl mit der Zeit zusätzlich irgendwelche Lehre und Gebote dazugekommen sind. Wir sehen solche Art von zusätzlichen Gesetzen und Geboten eigentlich schon ganz lange, zum Beispiel in den ganzen Gesetzen und Katalogen, die die Juden zusätzlich zum mosaischen Gesetz noch dazugenommen haben, um genau bis ins Detail zu regeln, wer was, wie, wann, wo und warum zu tun hat. Und prinzipiell ist es ja auch nicht falsch, dass, wenn wir die Bibel lesen, wir gewisse Dinge sehen und sagen, okay, wenn ich die Bibel richtig verstehe, wollen wir das hier bei uns praktisch so und so umsetzen, auch wenn es nicht eins zu eins so in der Bibel drinsteht, denn es ist einfach die praktische Umsetzung, wie wir die Bibel verstehen und hier und jetzt leben wollen. Und es ist ja auch gut, dass Gott uns an der Stelle auch die Freiheit schenkt, dass wir sein Wort, seine Wahrheit in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserem Kontext praktisch machen und uns überlegen, hey, wie lebe ich das jetzt praktisch hier? Wie leben wir als Gemeinde das praktisch hier? Das ist an sich nicht eine schlechte Sache. Das Problem fängt aber dann an, wenn an falscher Stelle Dinge weggenommen werden oder hinzugefügt werden. Und genau daran besteht die Kunst, zu wissen, welche Dinge verschiebbar und diskutabel sind und welche Dinge absolut undiskutabel sind. Und um das ein bisschen praktisch zu machen, möchte ich das aufgrund von einem Beispiel machen, was irgendein unbekannter Mensch irgendwann mal sich überlegt hat. Es gibt keine genaue Quelle, von wem das kommt, aber es ist das Beispiel an verschiedenen Arten, wie Dinge geschrieben sein können. Dinge können entweder mit Bleistift geschrieben werden. Dann habe ich hier ganz echten Bleistift, wunderbare Sache. Der Bleistift. Dinge, die mit Bleistift geschrieben sind, sind typischerweise Dinge, wie wir das Wort Gottes praktisch in unserem Alltag, in unser Gemeindeleben einbauen. Das sind Dinge, die oft abhängig sind von unserer Kultur und von unserer Zeit. Und sie daher immer wieder mal wegradiert werden und umgeschrieben werden, damit sie weiterhin passen und stimmen. Und das ist auch okay so. Das sind zum Beispiel Sachen wie genau erziehen wir unsere Kinder? Wie genau wird man ein Mitglied in der Gemeinde? Wie leben wir Gemeinde Gottes praktisch unter der Woche? Was genau sollte man an dem Sonntag tun und was sollte man besser nicht tun? Was genau sollten wir als Christen essen und trinken? Und wovon sollten wir lieber die Finger lassen? Das sind Dinge, da können wir verschiedene Meinungen haben. Es ist gut, wenn wir die gleiche Meinung haben, aber wir sehen jetzt schon, wenn wir die Geschichte anschauen, dass das extrem ankommt auf die Zeit, auf die Kultur. Wir hier werden unsere Kinder anders erziehen wie Menschen in Afrika oder Asien. Und das ist auch durchaus in vielen Sachen berechtigt so. Dann gibt es den zweiten Punkt. Die Tinte. Dinge können also entweder mit Bleistift geschrieben werden oder mit Tinte. Tinte, in Tinte geschrieben, sind Glaubensthemen, die durchaus wichtig sind und auch unabhängig von unserer Kultur und von unserer Zeit. Die aber schlussendlich nicht den Kern unseres Glaubens bringen und nicht definieren, ob wir Christen sind, ob wir wirklich an Gott glauben oder nicht. Das sind Dinge, die wir nicht einfach mal schnell wegradieren und umschreiben können, aber auch Dinge, über die man unterschiedliche Meinungen haben kann, ohne dabei zu sagen, also mit dir kann ich keine Gemeinschaft haben, denn was du glaubst, ist eine Irrlehre. Es sind Dinge, die man vielleicht mal durchstreichen und anders schreiben kann, wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man dort vielleicht eine falsche Auslegung gehabt hat und davor und danach sich trotzdem als Christ gesehen hat. Das könnten zum Beispiel Dinge sein wie: Welche Rolle haben eigentlich die Engel? Wie alt ist eigentlich die Erde? Wie interpretiere ich die Offenbarung? Glaube ich an den freien Willen oder glaube ich an die Erwählung? Wie genau interpretieren wir die Rolle von Mann und Frau? Und welche Rolle spielt eigentlich Israel in der Endzeit? Das sind alles Fragen, die sind nicht trivial. Das sind alles Fragen, die wichtig sind und es auch gut ist, wenn wir uns damit beschäftigen und wissen, warum wir diese Dinge so oder so sehen. Aber es sind alles Dinge, die nicht den Kern der Botschaft von Jesus Christus definieren. Und dann gibt es die dritte Kategorie. Seht ihr vielleicht so? Das sind die Dinge, die in Blut geschrieben sind. Hat mich einiges gekostet, es dann in meinem Blut aufzuführen. Nein, natürlich ist das Kunstblut. Meine Frau hat alles immer zur Verfügung. 5 Minuten vor dem Gottesdienst: Schatz, ich brauche Blut, kein Problem, hier ist Kunstblut. Toll für eine Frau zu haben. Also, dritte Thema: Blut. Blutthemen sind die Themen, die in Blut geschrieben sind und sie bilden den Kern unseres Glaubens. Und für diese sollten wir bereit sein, auch unser Blut zu geben. Sie dürfen nicht ausradiert oder durchgestrichen oder geändert werden. Eine gute Grundlage für diese Blutthemen ist das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir eigentlich als alle Christen miteinander teilen. Das sind so Fragen wie: Ist Jesus eigentlich Gott? Und ist er, als er auf die Welt gekommen ist, gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott gewesen? Ist der Heilige Geist wirklich eine Person und ist auch er Gott? Ist Jesus für unsere Sünde gestorben und auferstanden? Sind wir durch ihn gerecht und werden wir ewig mit ihm eines Tages leben, wenn wir das glauben? Ist die Bibel Gottes inspiriertes, wahres Wort? Das sind Themen, wo wir uns im Klaren darüber sein müssen, dass die an den Kern gehen. Und dass wir an der Stelle aufpassen müssen, wenn Leute sagen: Ja, nee, mit dem habe ich es nicht so. Da müssen wir uns fragen: Glaubt die Person dann wirklich an den gleichen Gott wie ich? Ich habe mit Jürgen ein längeres Gespräch gehabt über seine Erfahrung mit Shincheonji, wo er direkt involviert ist, eine Sekte, die sich The Church of Christ, die Gemeinde Jesu, nennt. Und auf den ersten Blick müsste man ja denken: Ja, gut, das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Aber wenn es an diese Themen geht, wenn es an diese Blutthemen geht, dann muss man auf einmal sehen, das, was die glauben, das stimmt nicht mit dem überein, was ich glaube und was die Bibel mir sagt. Und da müssen wir aufpassen. Denn wir Christen, wir stehen, wenn wir diese drei Sachen anschauen, in zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist die Gesetzlichkeit. Und das ist es, wenn wir anfangen, Bleistiftthemen und Tintethemen zu Blutthemen zu machen. Wenn wir sagen: Ah nee, das ist so wichtig, da darfst du nicht drauf verzichten, das gehört hier dazu. Und das andere ist, wenn wir anfangen, Blutthemen zu Tintethemen und zu Bleistiftthemen zu machen und zu sagen: Ja, also ich meine, die Bibel ist ja schon gut, aber Gottes Wort, da können wir drüber streiten. Kann jeder selber für sich überlegen, wie wahr das da wirklich ist. Wir können ja trotzdem uns irgendwo finden. Wenn wir entweder in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen, dann fangen wir an, Probleme zu haben. Und ich glaube, das ist genau das, was dort in Ephesus passiert ist und wovon Paulus spricht. Bleistiftthemen wie Essensregeln oder jetzt wie genau die Geschlechtsregister waren und was die genau bedeuten, wurden auf einmal Blutthemen, wurden auf einmal Themen, wo geheißen hat, wenn du da nicht dran glaubst, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht mehr errettet. Auf einmal hast du keine Errettung mehr durch Gnade, sondern Gnade und. Und andersrum wurden Blutthemen wie Jesu Opfer für uns zu Tinte- und Bleistiftthemen, wo man gesagt wurde, ja, ist schon wichtig, aber gibt auch andere Sachen, die wichtig sind. Und auch wir, glaube ich, stehen in der Gefahr, immer wieder das eine oder das andere zu tun. Einerseits erleben wir, dass sowohl unsere Gesellschaft, aber auch die christliche Welt immer liberaler wird und immer mehr Blutthemen so langsam Stück für Stück in das Tintenfass und vom Tintenfass in die Bleistiftschublade geschoben werden. Und da müssen wir aufmerksam sein und erkennen, ob wir jetzt über Bleistiftsachen diskutieren oder ob man auf einmal Blutsachen in Richtung Bleistift schiebt. Andererseits erleben wir, wie treue und konservative Christen eine starke Gegenbewegung starten. Und man schnell dazu wird, Bleistiftthemen oder Tintenthemen alle in das Blutthema zu bringen und zu sagen, nee, das muss alles genau so sein und alles andere zählt nicht mehr. Und da müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein und uns immer wieder von Gott prüfen lassen. Einerseits können wir uns fragen, will ich diese Dinge, die ich da tun will, einfach tun, weil es alle anderen eben auch so machen und es eh einfacher ist, mitzulaufen? Oder ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, primär Gottes Willen zu tun? Oder vielleicht denken wir, naja, wenn renommierte Kirchen und Leiter das tun, dann werden sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben. Da muss ich nicht auch noch prüfen, ob das wirklich Gottes Willen ist oder nicht. Andererseits müssen wir uns fragen, die Sache, wofür ich hier kämpfe, ist es wirklich Gottes Willen? Will er, dass ich diesen Kampf tue? Oder kämpfe ich diesen Kampf aus meiner eigenen Überzeugung, aus meiner eigenen Agenda heraus, weil ich meinen Glauben, weil ich meine Überzeugung durchbringen will und damit aber eigentlich nur in leeren Streitereien ende, die nicht zur Erkenntnis Gottes und zur Liebe führen? Das sind zwei Sachen, wo für uns ganz persönlich wichtig sind, dass wir uns das immer wieder fragen, wo ich mich auch immer wieder fragen muss, tue ich die Dinge, weil ich Gott dienen will und ihm lieb, oder tue ich sie, weil sie mir passen? In die eine oder in die andere Richtung. Und das Schöne ist, dass Paulus uns in diesem Text eine wunderbare Messlatte gibt. Er schreibt, dass die christliche Lehre, christliche Leitung und christlicher Glaube immer wieder Liebe sowie göttliche Erbauung hervorbringen muss. Und wenn sie das nicht tut, dann sind wir offensichtlich auf dem falschen Weg. Wir lesen, dass diese Sachen, die sie tun, mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das heißt, das ist das, wonach wir streben sollen. Und dass das Ziel des Gebotes ist, Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder schauen und uns auch selbst reflektieren. Ist das, was ich tue, führt es zu tieferem Glauben? Führt es zu Liebe, die einfach nicht nur eine Liebe ist, wo ich sage, ja, wir haben uns doch irgendwie alle lieb, ich versuche es allen recht zu machen, sondern eine Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Calvin, der Theologe, fasst es wie folgt zusammen. Die Summe des Gesetzes ist, dass wir Gott mit echtem Glauben und reinem Gewissen anbeten und dass wir einander lieben. Wer davon abweicht, verfälscht das Gesetz Gottes, indem er es zu einem anderen Zweck verdreht. Und das ist es genau, was wir hier sehen und warum Paulus das Thema so wichtig ist, warum Paulus sagt, ich will gar nicht umschweifen, ich will sofort zum Thema kommen. Denn wenn wir das Gesetz auf die einzelnen Gebote beschränken und dabei seinen eigentlichen Zweck vergessen, dann schweifen wir in Streitereien ab und verlieren den Fokus von der eigentlichen Berufung. Damit möchte ich zu der zweiten Hälfte kommen, den Gesetzen der Gnade. Wir haben also eine Situation, in der verschiedene Lehrer neue Lehren in die Gemeinde bringen, die sie auf dem Gesetz von Moses begründen und wo sie neue Streitfragen hineinführen, die am Kern des Evangeliums vorbeigehen. Wenn man den Kontext betrachtet und die anderen Dinge, die Paulus schreibt, dann kann man davon ausgehen, dass die Lehrer versuchen, jüdische Gesetze auf die Christen zu bringen und zu sagen, ja, wenn ihr Christen seid, dann müsst ihr aber auch noch diese Gesetze erhalten, damit ihr wirklich Christen seid. Also wie schon gesagt, nicht mehr Glaube alleine, sondern Glaube und. Schauen wir, wie Paulus darauf reagiert. Er schreibt über sie, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzesmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solche, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, der das mir anvertraut worden ist. Paulus macht hier einen genialen Schachzug. Er bestätigt diesen Lehrern, dass das Gesetz gut ist. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass das Gesetz gut ist. Aber eben nur dann, wenn wir das Gesetz auch gesetzesmäßig anwenden. Und er macht da zwei Dinge klar. Erstens, das Gesetz ist nicht für den Gerechten, sondern für den Gesetzeswidrigen, also den, der das Gesetz nicht hält. Und zweitens, wenn wir jetzt diese ganze Liste anschauen, und da macht Paulus eine Referenz auf die 10 Gebote und geht dort dann auch noch weiter, erkennen wir, dass manche von den Dingen sehr extrem sind, Menschen zu töten, Sklaverei und sowas, aber viele von den Dingen Themen sind, wo kein einziger von sich behaupten kann, dass er nicht unter diese Gruppe fällt von den Leuten, die Sünder sind, die gesetzeswidrig sind. Und Paulus macht klar, dass wenn du nach dem Gesetz leben willst, dass du es auch ganz einhalten musst und damit zu dieser zweiten Gruppe gehörst. Und wer von sich behauptet, dass er alles gehalten hätte, der macht sich selbst zum Lügner. Wie Johannes schreibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir haben also gehört, dass das Gesetz dazu geschaffen ist, ein Zusammenleben in Liebe zu Gott und zu den Menschen zu schaffen. Gleichzeitig aber zeigt uns das Gesetz ganz deutlich auf, dass keiner von uns in der Lage ist, das Gesetz in seinem vollen Umfang einzuhalten und dadurch durch das Gesetz gerecht zu werden. Jegliche Lehre also, die uns versucht weiszumachen, dass wir durch das Halten von Gesetz irgendeine Art von Gerechtigkeit erlangen können, ist eine Irrlehre. Das ist es, was Paulus hier deutlich macht, wo er sagt, hey, egal wie du dich siehst, du fällst hier drunter und du wirst durch das Gesetz nicht gerecht werden. Und dann kommt er mit der guten Nachricht. Und es ist so schön, wenn wir hier weiterlesen. Und er dann schreibt, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmen widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß. Das haben wir heute auch schon gesungen. Die Gnade des Herrn ist so groß. Samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Um was zu tun? Um Sünder zu retten, von denen ich, Paulus, der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut zeigt, zum Vorbild für die, das sind wir, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was ist das für eine gute, wunderbare, geniale Nachricht, die Paulus hier bringt im Gegensatz zu dem Gesetz, was er gerade davor aufgelistet hat. Paulus, der damals, als er noch Saulus hieß, ein eifriger Jude war, bezeichnet sich als den größten Sünder. Und manchmal habe ich mir so gedacht, ja, dem schreibt jetzt wieder so ein bisschen so, oh, ich war ja der Allerschlimmste, gell, so ein bisschen so tun als ob. Aber wenn wir uns das anschauen, wer Saulus war, dann wird einem ganz anders. Ich glaube, Paulus, der damals Saulus war, war diesen Irrlehren gar nicht so anders. Für ihn war das Gesetz das Wichtigste. Er hat keine Gnade und keine Liebe gekannt, sondern allein nur das Durchsetzen des Gesetzes nach dem, was er verstanden hatte. Und wenn wir dagegen Jesus anschauen und sehen, was Jesus gesagt hat, Jesus sagt zu seinen Jüngern, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Das ist es, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, was sie ihm Gutes getan haben. Und jetzt schauen wir nochmal zurück an Saulus. Was hat Saulus eigentlich in der Zeit gemacht? Saulus hat den Brüdern Jesu definitiv nichts Gutes getan. Nein, im Gegenteil. Paulus war der dafür verantwortlich war, dass die Leute kein Essen hatten. Der sie verfolgt hat, der sie aus ihren Häusern gescheucht hat, der sie ins Gefängnis gebracht hat. Er war der Grund, warum die Leute überhaupt ins Gefängnis mussten, um ihre Brüder zu besuchen. Ja, er hatte es sogar zum Ziel, diese Menschen, wo Jesus sagt, das habt ihr mir getan, zu töten. Sein Ziel war es, dieses kleine Pflänzchen von Gemeinde, was Jesus gepflanzt hat, niederzustampfen und zu zerstören. Sein Ziel war es nicht, dass die Nationen von Jesus Größe hören, sondern dass sogar das Volk Gottes Israel, das nicht mal das von ihm hört, dass alles ausradiert wird, was nur irgendwie irgendwas mit Jesus zu tun hat. Und wenn wir das dann mal so nüchtern betrachten, dann kommt man zur Erkenntnis, dass Paulus das perfekte Werkzeug des Teufels war. Die Agenda des Teufels, Jesus klein zu machen, seine Botschaft auszulöschen, wurde durch Saulus perfekt ausgeführt. Er war der oberste Agent Satans. Also glaube ich nicht, dass er übertreibt, wenn er sagt, ich war der Schlimmste. Aber was er sagt, in dieser Situation, wo ich blind war, in meinem Eifer, ist Gott zu mir gekommen. Gott hat sich entschieden, diese verzerrte Interpretation von seinem Gesetz selbst in die Hand zu nehmen und ist auf die Welt gekommen als Mensch, um für unsere Sünden zu sterben. Um Paulus, den Ungerechten, den Gottlästernden, von der Last des Gesetzes zu befreien, was er versucht hat, verbissen zu werden. Jesus, sein stellvertretender Tod, ist nicht nur für Saulus gewesen, sondern für jeden von uns. Für jeden, der sich zu Gott wendet und erkennt, wie gut er ist und wie gnädig er ist und Buße tut und zu Gott kommt und sagt, danke, Vater. Ich weiß, dass ich dein Gesetz nicht gehalten habe. Ich weiß, dass ich ein Lügner bin. Ich weiß, dass ich nie gerecht werde. Aber durch deine Gnade darf ich Gerechtigkeit erfahren. Ganz egal, was ich getan habe. Selbst wenn ich auf dem Teufel seiner Nummer-1-Liste für Agenten des Teufels gestanden bin, wie Saulus, darf ich diese Gnade erfahren. Und darf ich in dieser Gnade baden und wissen, es ist mir alles vergeben. Ich darf in Jesus neue Kraft schöpfen und in ihm leben. Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ich stehe unter der Gnade. Und dann kann man sich fragen, ja, aber bedeutet das, dass dann das Gesetz abgeschafft ist? Paulus hat davor gesagt, das Gesetz ist gut. Nein, das Gesetz ist nicht abgeschafft. Nein, das Neue Testament geht sogar einen Schritt weiter. Wo Jeremia über den neuen Bund prophezeit, da sagt er in Gottes Namen, was Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wenn das Gesetz also in unsere Herzen geschrieben steht, dann ist es ein zentraler, ja dann ist es der innerste Bestandteil von unserem Wesen. Dann ist es nicht unbedeutend. Aber das Gesetz bekommt in Jesus eine neue Dynamik, eine neue Bedeutung. In Jesus wird das Gesetz von unserem Richter zu unserem Mentor. In Jesus wird das Gesetz, was uns vorher verdammt hat, zu unserem liebenden Mentor, was uns Gottes Willen und Gottes Liebe offenbart. Es verurteilt uns nicht mehr, weil wir jetzt in Jesus gerecht gemacht sind. Aber es offenbart uns Gottes Liebe und seinen Willen. Und wir können zu der Erkenntnis kommen, dass Gott sein Gesetz nicht als Regelwerk geschaffen hat, das uns in allen möglichen Sachen einschränken soll und uns bis ins Kleinste diktieren soll, was wir zu tun haben und was wir nicht zu tun haben, sondern dass Gott uns sein Gesetz als Hilfe geschaffen hat, um eine liebevolle Beziehung mit ihm und mit den Menschen um uns herum zu leben. Und genau das ist es, was Jesus sagt, als er gefragt wird, was ist das größte Gebot? Das ist es, Gott zu lieben mit unserem ganzen Herzen und unserem Nächsten wie uns selbst. Und dabei ist es wichtig, dass wir demütig sind und dass wir diese Gnade nicht nur uns gegenüber haben, sondern auch unseren Mitmenschen. Und es ist spannend, wenn wir den Bibelvers lesen hier, den wir gerade eben angeschaut haben, wo es heißt, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als erstes alle was zeigt? Was zeigt Jesus als allererstes? Wenn wir so die Bibel zuschlagen und uns überlegen, fällt uns gute Sachen ein, also als ich das gelesen habe, hätte ich jetzt da reingefüllt, wahrscheinlich alle Gnade. Was stimmt, aber das steht dort nicht. Was dort steht, ist, dass er alle Langmut zeige. Oder auch alle Geduld könnte man übersetzen. Und das ist ein wichtiger Hinweis, wo wir manchmal die Bibel lesen und so Sachen einfüllen aus unserem Wissen und dann über so Sachen hinweg stolpern. Jesus hat so viel Langmut gehabt mit Saulus. Er hat ihn gewähren lassen bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, bis hier und nicht weiter. Er hat so viel Langmut mit uns. Und wir dürfen auch diese Langmut mit unseren Geschwistern und mit den Menschen haben, die Gott nicht kennen. Und damit möchte ich zur Zusammenfassung kommen. Was war also und was ist der Auftrag Timotheus und unser Auftrag? Wir lesen am Ende des Briefes, dieses Gebot vertraue ich dir an. Also diese Sachen, wie Paulus bereits erwähnt hat, diese Aufgabe auch dort einzuschreiten und dort, wo diese falschen Dinge gelehrt werden, für Klarheit zu sorgen. Gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum den Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gesichtigt werden und nicht mehr lästern. Und Paulus nochmal ganz klar macht, hey, das ist eine ganz ernste Sache, das ist ein ganz wichtiger Auftrag, den ich dir hier gegeben habe. Nicht ich, sondern Gott. Und tu den in reinem Gewissen und in den Weissagungen, die schon über dich ergangen sind. Und da kommen wir nochmal zu dem Thema zurück von ganz am Anfang. Wir müssen aufpassen, was wir wie lesen. Weil hier wird klar gemacht, es ist ein spezieller Auftrag, den Timotheus hat, wofür er auch Weissagungen bekommen hat. Das heißt, nicht jeder von uns hat genau diesen gleichen Auftrag, den Timotheus bekommen hat. Wir haben über viele Wahrheiten gehört, die für uns alle gültig sind. Aber jetzt konkret in diese Gemeinde reinzugehen und dort für Recht und Ordnung zu sorgen und dort den Kampf zu kämpfen und zu sagen, Leute, ihr lehrt hier nicht mehr, denn das, was ihr lehrt, das ist falsche Lehre. Das war in dem Fall Timotheus sein spezieller Auftrag, den wir nicht so eins zu eins für jeden von uns übertragen können. Auch wenn ich hier in der Gemeinde Ältester bin und es durchaus mein Auftrag ist, mit den anderen Ältesten dafür zu sorgen, dass solche Lehren hier nicht entstehen und dass wir dafür sorgen, dass Gottes reines Evangelium gepredigt wird und dass die Blutthemen Blutthemen bleiben, ist es nicht meine Verantwortung, wenn ich solche Probleme zum Beispiel in der Stadtmission in York sehen würde, wo meine Eltern drin sind, dass ich dorthin gehe und sage, wisst ihr was, der und der hat hier nicht mehr zu lehren und übrigens, das der hier macht ihr auch falsch. Es ist nicht meine Verantwortung. Dazu bin ich nicht berufen und das ist nicht meine Autorität. Wenn ich dort Dinge sehe, dann kann ich zum Beispiel zu den Ältesten gehen und mit denen ins Gespräch gehen und ihnen sagen, hey, mir sind diese und jene Dinge aufgefallen, prüft es doch, ich glaube nicht, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid. Nicht, dass das so wäre, also nicht, dass da irgendjemand irgendwas vermutet. Ich nehme das einfach nur als Beispiel, weil meine Eltern dort in der Gemeinde sind. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, was ist meine Verantwortung und was ist meine Verantwortung nicht. Und es bedeutet nicht, dass wir, wenn wir nicht als Älteste oder Leiter sind, sagen dürfen, ah ja, sollen die sich doch drum kümmern, damit habe ich nichts zu tun. Nein, auch das macht uns Paulus klar. Zum Beispiel im Galaterbrief, wo er zu den Galatern, nicht zu den Ältesten, nicht zu den Leitern, sondern zu der ganzen Gemeinde schreibt, hey, wer hat euch verzaubert? Auf was für den Müll hört ihr denn da? Wir haben euch doch was anderes gelehrt. Er nimmt da die ganze Gemeinde in die Verantwortung und genau so haben wir als ganze Gemeinde die Verantwortung, wachsam zu sein und zu gucken und darauf zu achten und zu prüfen, was Gott uns zu sagen hat, welche Dinge gelehrt werden. Und wenn wir sehen, dass Dinge nicht stimmen, unserer Verantwortung gemäß mit den richtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und was uns auch klar sein muss, dass es hier um die Ordnung des Hauses Gottes geht und nicht um die Ordnung der Welt. Es ist nicht unser Auftrag, die Welt in Ordnung zu bringen. Es ist unser Auftrag, das Haus Gottes in Ordnung zu halten und ein Licht für die Welt zu sein, damit sie Gottes große Liebe und Erbarmen erkennen und Teil von seinem Haus werden können. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Es ist nicht unser Auftrag, die Welt in Ordnung zu bringen. Es ist unser Auftrag, das Haus Gottes in Ordnung zu halten und ein Licht für die Welt zu sein, damit sie Gottes große Liebe und Erbarmen erkennt und Teil von seinem Haus werden kann. Es ist unser Auftrag, wenn wir uns zusammen treffen und Gottes Wort lehren, dass wir uns gegenseitig auferbauen, dass wir die Auferbauung durch Gottes Wort in unserem Glauben erleben. Es ist unser Auftrag, dass wir in Liebe zueinander uns begegnen, aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben den Gott erheiligt und den Nächsten liebt. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich möchte dir danken für dein wunderbares und liebevolles Wort. Ich möchte dir danken für deine Gnade, die größer ist als jedes Gesetz. Ich möchte dir danken dafür, dass wir nichts leisten müssen, sondern dass du alles getan hast und dass wir in deine Gnade eintauchen dürfen und sagen dürfen, du bist würdig und in dir dürfen wir Befreiung und Gerechtigkeit haben. Aber ich bitte dich, Herr, dass du uns gleichzeitig auch hilfst, immer wieder zu schauen, was wir lehren, was wir glauben, was wir in unser Herz lassen und was wir weitergeben. Dass wir immer wieder zurückkommen, deine Wahrheit zu finden. Dass wir die Themen, die du zutiefst in unsere Herzen geschrieben hast, das, was du im Blut geschrieben hast, dass wir das ehren und dass wir danach trachten und suchen. Und dass wir die Themen, die in Tinte und in Bleistift geschrieben sind, dort lassen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unseren Nächsten zu lieben und dich an erste Stelle zu stellen. Und ich bitte dich, dass du mit uns gehst, Herr, und dass du uns immer weiter lehrst, dass wir im Glauben dir ähnlicher werden dürfen und dein Gesetz und deine Weisheit immer mehr verstehen dürfen. Amen.